Ich habe bei der Vorbereitung von dieser Predigtserie habe ich Apostelgeschichte 2 vor Augen gehabt. Apostelgeschichte 2, und zwar dort sozusagen der Reste von Apostelgeschichte 2. Und der Vers, der für den heutigen Gottesdienst verantwortlich ist, also dass wir uns heute mit dem Thema beschäftigen, der heisst: Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen, und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Warum rechnen wir mit Wundern? Und die erste Antwort, die ich gefunden habe, ist ganz einfach. Mir rechnet mit Wunder, weil Jesus selber Wunder da hat. Und weil mir Jesus Christus nachfolget, dann hat das wohl auch irgendetwas mit Jesus zu tun. Im Johannes, ich habe mich dann gefragt, ja, wie ist das eigentlich mit den Wundern von Jesus? Und mir lesen ja in der Evangelie von verschiedenen Wundern. Und ein Vers hat mich besonders angesprochen in dem Ganzen inne, wo es heißt: Es gäbe noch vieles andere zu berichten, was Jesus getan hat. Wenn alles einzeln aufgeschrieben würde, ich glaube, die Welt wäre zu klein, um all die Bücher zu fassen, die man dann schreiben müsste. Vielleicht modern, all die Server wären zu klein, um die Daten können packen. Weil heute ist das ja nicht mehr in Büchern, sondern heute ist das ja irgendwo auf einem Server in der Cloud. Und man kann das, denke ich, auch so übertragen. Also die Masse von Daten, die wäre unglaublich groß. Also das, was wir in der Evangelie lesen, ist im Grunde nur ein kleiner Auszug von dem. Und gleich lesen wir ja dort schon von ganz schön viel Wunder. Jetzt merke ich gerade, ich habe versprochen, auf Schriftdeutsch heute zu predigen. Also, ich probiere es. Wir haben einen Gast unter uns, der besser Schriftdeutsch versteht. Und deswegen probiere ich mich dran zu halten, meine Ursprungssprache zu sprechen. In der Bibel finden wir ganz viele Wunder. Und zwar ganz viele Wunder, die Jesus getan hat. Und ich habe mich gefragt, was waren denn das für Wunder? Und ich habe das so in eine Art Kategorie gebracht. In Kategorien zusammengefasst, weil ich jetzt nicht über jedes einzelne Wunder mit euch da durchgehen kann. Das, was wir sehr häufig sehen im Leben von Jesus und was mir auf eine Art auch sehr fremd erscheint, ist die Austreibung von Dämonen. Immer wieder wird Jesus gerufen oder kommt Jesus in Kontakt mit Leuten, die besessen sind, wie es die Bibel beschreibt. Böse, dunkle Mächte, die über diesen Menschen herrschen und die Auswirkungen haben, die zum Teil ganz unvorstellbar grausam sind. Und Jesus treibt diese Dämonen aus, weist sie weg von den Menschen und heilt die Menschen dadurch. Die zweite Kategorie, die hatten wir heute schon wie vorbereitet, auch durch das Zeugnis von Diana, Heilungswunder. Eine ganze Reihe von Heilungswundern ist berichtet in der Bibel von Jesus Christus. Menschen, die krank waren und durch die Begegnung mit Jesus gesund wurden. Das nächste, Speisewunder. Mein Lieblingswunder, das mit dem Wein. Das mit dem Wein, aber auch das mit den 5 Broten und den 2 Fischen, die hinterher reichen für mehr wie 5000 Leute. Speisewunder, immer wieder auch im Leben von Jesus. Dann gibt es die sogenannten Rettungswunder. Menschen, die in einer ganz schwierigen Situation sind, meistens die Jünger, irgendwo auf dem See Genezareth, draußen auf dem Boot. Und dann kommt Jesus und macht den See still, sorgt für bessere, gute Umstände, dass hinterher die Jünger gerettet ans Land gehen können. Wenn wir jetzt nochmal die Skala anschauen, die Katrin gesagt hat, also so, wenn man das so als Skala aufbauen möchte, wie wahrscheinlich ist welches Wunder, dann ist sicher das, was an der Skala weit oben herrscht, ein Wunder, wo Tote wieder lebendig werden. Aber auch das wird von Jesus Christus berichtet. Auferstehungswunder, Totenauferweckungen, wo Menschen nochmal eine Lebensphase, neue Lebenszeit hier auf dieser Welt geschenkt bekommen. Ich möchte heute nicht diskutieren darüber, ob diese Wunder so geschehen sind. Ich möchte auch nicht darüber diskutieren, wie wahrscheinlich es ist, welches Wunder denn wirklich geschehen ist. Ich habe irgendwann einfach Zutrauen dazu gefunden, dass das, was von Jesus berichtet wird in den Evangelien, einfach wahr ist. Und ich habe Vertrauen dazu gefunden, weil ich gemerkt habe, diese Wunder, die da berichtet werden, sind eigentlich was Kleines gegenüber dem Wunder, das dann am Ende vom Leben von Jesus berichtet wird. Diese Auferstehung, die Begegnung mit den Jüngern und die Sendung, die Jesus dann da auslöst. Ohne dieses Wunder würden wir heute nämlich nicht hier sitzen und von Wundern anfangen zu reden. Ohne dieses Wunder von Jesu Tod für uns und seiner Auferstehung hätten wir wahrscheinlich von den allen anderen Wundern nie was gehört. Und dieses Wunder, das hat Menschen über Jahrhunderte lang verändert, das hat Menschen einen Zugang zu Gott gebracht. Und es war so unwahrscheinlich nach dem Tod von Jesus, dass dieses Wunder überhaupt passiert, dass die Jünger selber überrascht waren, als es passiert war. Jesu Auferstehung ist für mich sozusagen der Prüfstein für alle anderen Wunder, die vorher passiert sind. Warum rechnen wir mit Wundern? Meine erste Antwort, weil Jesus selber Wunder getan hat. Und das Zweite. Diese Geschichte mit den Wundern, die ist weitergegangen. Die ist über dem, dass Jesus in den Himmel zurückgegangen ist, die ist über diesem Fakt, war das die Kontinuität, die da eingesetzt hat. Durch Jesu Weggang in den Himmel haben die Wunder nicht einfach aufgehört, sondern sie gingen weiter. Ich möchte eines dieser Wunder, die dann eben nach Apostelgeschichte 2 erzählt werden, das möchte ich aufgreifen und an diesem Wunder so ein paar Sachen erklären. Apostelgeschichte 3, also direkt nach diesem Ausspruch, dass durch die Apostel viele Wunder geschahen, kommt eben dann gerade so wie als Bestätigung dafür, kommt dann diese Geschichte. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die Schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte: Sieh uns an! Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm: Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof Und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhält, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Die Geschichte geht nachher dann weiter, das ist heute nicht Teil der Predigt, aber mir fallen verschiedene Sachen auf, wenn ich diese Geschichte hier lese. Das Erste: Für beide, für Petrus und Johannes und für den Bettler, für diesen Gelähmten, ist es eine totale Alltagssituation, die die hier erleben. Petrus und Johannes haben es sich zum Alltag gemacht, um die Mittagszeit beten zu gehen, am Nachmittag beten zu gehen im Tempel. Das war ihr Alltag. Das war scheinbar auch so ein Teil ihres Glaubens, auch wenn sie sich nicht mehr als nur jüdisch verstanden haben. Auch dieser Gelähmte, dieser Bettler, hatte einen Alltag. Es heißt, er wurde täglich vor diese schöne Pforte gesetzt, um zu betteln. Und das macht ja auch Sinn, weil man weiß, gerade im Umkreis von irgendwelchen Heiligtümern sind Menschen viel freigiebiger mit ihren Almosen. Und deswegen saß wohl der Bettler jeden Tag dort vor dieser schönen Pforte, also am Eingang des Tempels. Beide Seiten, Petrus, Johannes und auch dieser Gelähmte, dieser Bettler, waren im Alltag angekommen. Und in diesem Alltag passiert was. Ich habe für mich formuliert, Jesus ist ein Gott für den Alltag. Es ist nicht ein Gott, der für den Sonntag reserviert ist. Einmal in der Woche ist er gut und ist es richtig, an ihn zu denken und eben zum Beispiel zum Gottesdienst zu gehen. Aber für den Alltag ist er eigentlich nicht brauchbar. Ganz das Gegenteil ist der Fall und das lesen wir hier in dieser Geschichte. Jesus Christus kommt immer wieder in den Alltag hinein. Jetzt hier mit diesem Wunder. Und es ist Aufmerksamkeit nötig. Interessanter Abschnitt hier in diesem Text, wo Petrus sagt, sieh mich an. Die ganze Aufmerksamkeit möchte er auf sich ziehen. Und er gibt mit diesem Satz auch die ganze Aufmerksamkeit diesem Mann. Das heißt, der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Also da ist die Aufmerksamkeit ist unglaublich hoch. Und ich habe mich gefragt, so ich für mich, wie häufig gehe ich eigentlich an den Wundern, die Jesus Christus tut, in meinem Alltag einfach vorbei? Wie häufig nehme ich viele Dinge für selbstverständlich, für ganz normal, für gegeben? Paul hat uns heute dran erinnert. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir heute hier sitzen können. So schnell kann es ganz anders sein. Und ich habe mir gesagt, nach diesem Satz, sieh mich an, ich möchte immer wieder Aufmerksamkeit darauf lenken, was Jesus Christus in meinem Alltag Gutes tut. In meinem Alltag mir zur Verfügung stellt, in meinem Alltag heilsam hineinwirkt. Das Dritte, was mir hier an diesem Text auffällt, es sind falsche Erwartungen da. Dieser Bettler, der hatte die Erwartung, dass Petrus und Johannes ihm etwas er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Ich hatte diese Woche ein spontanes Gespräch mit der Katrin. Wir haben miteinander über den Gottesdienst geredet. Und Wir haben auch über diesen Punkt ausgetauscht, dass wir häufig so ganz konkrete Erwartungen haben. Eben wenn wir krank sind, erwarten wir, dass Gott uns gesund macht, dass Gott Heilung schenkt, so wie er das ja auch schon hunderte Mal vorher geschenkt hat und vielen anderen Menschen schon geschenkt hat. Wenn uns an irgendwas anderem mangelt, dann erwarten wir, dass Gott diesen Mangel ausfüllt. Und ich habe mich gefragt, wie häufig habe ich irgendwelche Erwartungen an Gott, die er in diesem Moment aber gar nicht erfüllen möchte. Er, dieser Mann, dieser Bettler, er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Jetzt nehmen wir mal ganz kurz an, nehmen wir an, er hätte etwas von ihnen bekommen. Wie wäre sein Leben nachher weitergegangen? Wäre diese Veränderung, die danach mit diesem Mann beschrieben wird, wäre diese Veränderung tatsächlich eingetroffen? Ich sag, nein. Also nehmen wir an, er hätte wirklich einen großen Geldbetrag von Petrus und Johannes bekommen. Dann wäre seine Erwartung zwar erfüllt worden, aber sein Leben hätte sich dadurch wahrscheinlich nicht geändert. Und ich habe mich gefragt, wie häufig habe ich falsche Erwartungen über das, was Jesus jetzt tun sollte oder über das, was ich jetzt froh wäre, dass Jesus jetzt tut. Dieser Mann, der hat seine Erwartungen korrigiert bekommen. Und das hat mich erinnert an diesen Deutschen, der zusammen mit einem Iren und einem Dänen in einer Kneipe sitzt. Die Geschichte ist definitiv nicht wahr. Und dann kommt Jesus zur Türe herein und sagt, ich heile durch Handauflegen. Und der Ire meldet sich sofort und sagt, ich habe hier einen Tennisarm, der schmerzt unglaublich. Und Jesus legt die Hand auf und heilt den Iren. Und der sagt, wow, super, ich freue mich auf mein nächstes Tennismatch. Der Däne sagt, und ich habe es hier ganz, ganz arg im Kreuz, immer wenn ich mich hinsetze oder wenn ich was Schweres tragen muss, ist es fast unaushaltbar. Und auch Jesus legt seine Hand auf und sagt nichts, aber der Däne ist geheilt. Er sagt, wow, so ist Sitzen wieder angenehm. Dann kommt Jesus in die Nähe von dem Deutschen und er sagt, bleib bloß weg von mir, ich habe keinen Bock zu arbeiten, aber bin noch 6 Wochen krankgeschrieben. Da war auch eine Erwartung da. Da war auch eine Erwartung da. Die Erwartung, jetzt 6 Wochen einfach noch eine ruhige Kugel schieben zu können. Was wäre gewesen, wenn Jesus jetzt da geheilt hätte? Das wäre ja unglaublich blöd gewesen. Falsche Erwartungen aufgeben. Manchmal hat Jesus weit mehr für uns, als wir das erwarten und als wir das vielleicht auch erträumen und erhoffen. Das nächste, was mir hier auffällt, dass Petrus ganz deutlich macht, dass nicht er der Held der Geschichte ist. Nicht er ist der Held der Geschichte, sondern Jesus Christus von Nazareth. Es heißt, Silber habe ich nicht. Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Und jetzt kommt's. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Das heißt für mich, Petrus gibt hier nur das weiter, was er selber von Jesus Christus empfangen hat. Und das heißt für mich auch ganz konkret, ich kann nichts weitergeben. Nichts Heilsames, nichts Gutes, nichts Richtiges, was Jesus mir selber nicht anvertraut hat. Und das Letzte, annehmen, was Jesus gibt. Das eine ist, dass man nur das geben kann, was Jesus Christus einem gibt. Und das andere ist, dass man auch empfangen können muss. Wer nicht empfangen kann, der wird an manchem Wunder vorbeigehen. Wer immer denkt, ich schaff's doch allein, ich hab's doch aus meiner Kraft, ich will's doch selber, der wird an manchem Wunder vorbeigehen. Ich habe mich gefragt, was wäre passiert, wenn dieser Lahme die Hand nicht ausgestreckt hätte, die Petrus ihm gereicht hat. Ich weiß es nicht. Die Überschrift ist, weil Jesus Wunder tut. Dabei ist es eine Geschichte, die ja schon vorbei ist. Aber ich denke, genau diese Dinge, die gelten bis heute. Jesus möchte Wunder tun. Und er möchte es nicht nur am Sonntag tun, sondern er möchte es in unserem Alltag tun. Manchmal fehlt uns vielleicht die Aufmerksamkeit dazu, weil wir in der Routine verstrickt sind. Ich meine, Petrus hätte auch sagen können, jetzt nicht, ich möchte zum Gebet, sonst fangen die ohne mich an. Es kann auch sein, dass wir ganz falsche Erwartungen haben und dadurch am Wunder vorbeigehen, dass wir gar nicht aus dem Empfangen heraus leben und schon gar nicht aus dem Annehmen heraus. Was mich am meisten an dieser Predigt dann gefreut hat, ist diese Erkenntnis, weil Jesus Wunder tun wird. Vielleicht sagt jetzt der ein oder andere, das ist ja toll, dass die Frau da am Praise Camp die Brille abziehen konnte, aber was ist eigentlich mit mir hier? Vielleicht hast du, vielleicht habt ihr selten oder noch nie wirklich ein Wunder erlebt. Oder ihr seid schon lang am Beten für irgendwas und es stellt sich kein Wunder ein. Vielleicht seid ihr es auch mittlerweile leid, für Wunder zu beten, weil ihr schon so häufig nicht mit einem Wunder gesegnet wurdet. Und deswegen finde ich diese Geschichte aus Apostelgeschichte 3 so super. Weil das ist genau das, was auf den Gelähmten und auch auf Petrus selber zutrifft. Ich habe mich noch mal kurz ins Leben von Petrus versetzt. Petrus ist mit Jesus Christus ungefähr 3 Jahre lang, schätzt man, umhergezogen. Und wie war das denn bisher, wenn Petrus ein Wunder erlebt hat? Da war bisher, wenn ich das richtig verstehe, immer Jesus beteiligt. Immer war es Jesus, der das Wunder gemacht hat. Immer hat Jesus den Anstoß dazu gegeben. Er selber, Petrus, hat es ja noch nie vorher erlebt, dass durch Gebet von ihm ein Wunder geschieht. War ja bisher noch nie in seinem ganzen Leben passiert. Warum sollte das denn jetzt ausgerechnet passieren? Und ich habe kurz noch mal nachgelesen, was den Bettler angeht. Da heißt es, der ist nicht zum ersten Mal dorthin gesetzt worden. Das war seine alltägliche Routine. Das heißt, wir können davon ausgehen, der saß schon dort an der Pforte, als Jesus da in den Tempel rein und raus ging. Und das war ja nicht nur ein oder zweimal. Das heißt, bisher ist Jesus an diesem Mann einfach vorbeigegangen. Mich hat es ermutigt. Ich weiß ja nicht, wie es wirklich war. Aber mich hat es ermutigt, Gott zuzutrauen. Auch wenn ich noch nie diese Erfahrung gemacht habe. Selbst wenn ich noch nie irgendwas im Bereich Wunder erlebt hätte. Zu sagen, ja, Gott kann. Und wenn es das erste Mal ist. Und ich habe gemerkt, es ist nicht nur so ein kleines Gedankenspiel mit Apostelgeschichte 3, sondern die Bibel, das Wort Gottes selber, macht uns eigentlich sehr viel Mut dazu, an Wunder und an Dinge zu glauben, die wir nicht einfach so erklären können. Ich habe uns zwei Bibelstellen mitgebracht und hoffe, das reicht zum Erklären, warum ich davon überzeugt bin, dass es richtig ist, auch heute noch, auch jetzt noch mit Wundern zu rechnen. Markus 16, da heißt es, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Das habe ich nicht, also das hat nicht ich mir ausgedacht. Sondern das ist das, was wir in Gottes Wort darüber lesen, was passieren wird. Zukunft. Folgende Zeichen werden die begleiten. Das heißt, Jesus hat ganz genau gewusst, dass da was passieren wird. Er hat damit gerechnet und er hat es deswegen auch zugesagt. Oder Johannes 14, ich versichere euch. Das ist sozusagen eine der stärksten Formen überhaupt im Griechischen. Das lässt sozusagen keinen Widerspruch zu. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Deswegen bin ich eingestiegen. Jesus hat Wunder getan oder tat Wunder, weil es mir eben genau um diesen Zusammenhang geht. Wir als Christen können uns nicht loslösen von dem, was Jesus Christus selber getan hat. Außer in dem einen Punkt. Die Versöhnung mit dem himmlischen Vater. Da geht sein Dienst weit über das hinaus, was wir tun können und sollen. Das hat er getan. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Ich möchte es ganz konkret sagen. Es wird immer wieder davon geredet und auch gepredigt, was alles für Voraussetzungen erfüllt sein müssen, dass Wunder geschehen. Da gibt es dann die, die sagen, da muss eine starke Mannschaft beten dafür. Dann die anderen sagen, das braucht ein geheiligtes Leben. Die nächsten sagen, dies und das. Und ich frage mich immer, woher nehmen die das? Was ich in diesen beiden Versen vor allem nehme, ist dieses eine Übereinstimmende bei beiden Versen. Der Glaube an Jesus. Und ich möchte es so nehmen, wie das da steht. Ich möchte nicht rumdoktern und sagen, das bedeutet ja das und das und das und das, sondern ich möchte das einfach so stehen lassen. Der Glaube an Jesus. Wir rechnen mit Wundern, weil wir an Jesus glauben. Und deswegen ist Jesus Christus auch im Zentrum. Es ist nicht das Wunder im Zentrum. Es geht nicht darum, dass möglichst viele Wunder geschehen, sondern es geht darum, wie es in diesem Lied näher zu dir. Es geht darum, dass wir die Beziehung zu ihm vertiefen. Und wenn es ein Wunder dazu braucht, dann ist es gut, dass diese Wunder passieren. Aber es geht nicht zuallererst um das Wunder, sondern es geht immer zuallererst darum, dass wir die Beziehung zu Jesus vertiefen. Und das tun wir, indem wir aus dem Empfangen herausleben. Nicht indem wir uns irgendeinen Druck machen, doch richtig beten zu müssen und doch jetzt richtig glauben zu müssen, dass irgendwelche Wunder geschehen, sondern indem wir aus dem Empfangen leben, so wie das Petrus und Johannes auch getan haben. Ich gebe dir, was ich empfangen habe. Und das Letzte, und das ist das, was ich mit dem Thomas Baltensberger die letzte Woche besprochen habe. Wir möchten in dem Punkt auch Hand bieten. Manchmal ist es vielleicht schwierig, Menschen zu finden, die bereit sind, für Heilung zu beten oder für andere Wunder zu beten. Und das Gebetsteam, das ist in einem Prozess drin, sich zu fragen, wie könnten wir das als Gemeinde noch besser umsetzen und noch besser leben. Und es ist interessant, gerade jetzt sind wir als Älteste in dieser Gemeinde angefragt worden für Gebetsdienst bei jemandem zu Hause, wo die Ältesten kommen, so wie wir es in Jakobus 5 lesen, für die, die das schon mal gelesen haben, und beten, damit es jemandem besser geht, damit jemand diese Macht von Jesus Christus erlebt. Und ich sage das jetzt hier ganz öffentlich, weil es ist so, wir möchten in diesem Bereich auch Jesus Christus erleben. Und wir möchten ihm zutrauen, dass er heute noch genauso wirkt, wie er das in seinem Dienst getan hat, wie wir das in der Apostelgeschichte lesen und wie wir das ja auch zugesagt bekommen haben aus seinem Wort heraus. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. So sagt Jesus, und das ist schlussendlich auch die Antwort, meine Antwort auf diese Frage, warum rechnen wir mit Wundern?